Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Morgen, sehr verehrtes Publikum. Wir freuen uns, dass es Ihnen gelungen ist, trotz der widrigen Umstände hierher zu kommen, zu unserer Lesung aus dem Buch Schattenkind, Vergissmeinnicht von Clemens Maria Heimkind. Herr Heimkind ist den weiten Weg von Freiburg hierher gekommen, um ein bisschen über das Buch zu erzählen und ein paar Stellen vorzulesen. Ich möchte gleich noch darauf hinweisen, es gibt nachher die Möglichkeit, das Buch zu kaufen und auch signieren zu lassen. Und darüber hinaus gibt es heute Abend um 20 Uhr im Mendelssohn-Haus eine weitere Veranstaltung mit Herrn Heimkind und mit Frau Schopp, einer Sängerin, die aus den Texten des Buches Lieder komponiert hat und sich selber am Klavier begleitet und dazu singen wird. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das wird sich lohnen. Heute Abend um 20 Uhr im Mendelssohn-Haus in der Goldschmidtgasse. Alles Weitere hören Sie jetzt von Herrn Clemens Maria Heimkind.
So, schönen guten Tag, alle Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie hier heute den Weg ins Sachbuchforum gefunden haben. Ich habe mich heute oder beziehungsweise gestern auch aus dem sonnigen Freiburg bei 14 Grad auf den Weg gemacht und freue mich heute hier den schönen Schnee zu sehen. Ich hatte vorhin schon meiner Künstlerkollegin Frau Natascha Schopp mitgeteilt, eigentlich hätte ich meine Skier mitnehmen sollen und einen kleinen Kurzurlaub im Fichtelgebirge anhängen sollen. Aber gut, begnüge ich mich heute mal hier mit Leipzig, was ja auch sehr schön ist. Worum geht's heute? Ich habe 2015 mein erstes Buch über den Rombach Verlag in Freiburg im Breisgau veröffentlicht, an dem ich 16 Jahre gearbeitet habe. Das Buch heißt Verloren im Niemandsland und beschreibt einen, man kann schon fast sagen, Horrortrip durch Kinderheime und Kinderkrippen der 60er Jahre und 70er Jahre. Es ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Das weiß ich inzwischen aus den Lesungen und aus den Interviews, die ich gebe oder Fernsehauftritten, dass wir zwischen 1949 und 1975 1,2 Millionen vom Missbrauch betroffene Heimkinder in unserer Gesellschaft haben. Was die Sache so pikant macht, ist, dass diese Heimkultur der Nachkriegszeit gesellschaftsfähig war. Das ist eigentlich das, was mich auch dazu motiviert hat, sowohl das erste Buch, das über die Ereignisse in einem Kinderheim St. Niemandsland in Bayern berichtet, zu schreiben, beziehungsweise im zweiten Buch Schattenkind, Vergissmeinnicht, den Heilungsweg daraus. Ich hatte das große Glück, dass ich zusammen mit meiner Zwillingsschwester 1978 ins Pestalozzi-Kinderdorf nach Walwis gekommen bin. Das ist eine anthroposophische Einrichtung. Und dort habe ich eigentlich das erste Mal in meinem Leben die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, wenn man als Mensch, als Kind wahrgenommen wird und vor allen Dingen in seiner Rolle belassen wird. Die ersten 12 Lebensjahre von mir war ein Überlebenskampf, den man sich eigentlich, der alles Vorstellbare sprengt. Ich werde jetzt also heute auf der Messe keinen Ausschnitt oder keine Kapitel lesen aus dem ersten Buch, das werde ich heute Abend im Mendelssohn-Bartholdy-Haus nachholen, sondern ich will heute über Heilung sprechen. Und ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen oder mich ganz kurz darüber noch mal auslassen, was ist denn ein Trauma? Wenn wir diese Schreckenszahl von 1,2 Millionen Heimkinder begutachten, dann sprechen wir von 1,2 Millionen schwer traumatisierten Kindern. Wenn ein Kind ein Trauma erlebt, ist das Problem folgendes. Der erwachsene Mensch hat rationale Filter, der solche Geschehnisse filtern oder einordnen kann. Ein Kind hat sowas nicht. Das ist die Problematik, warum diese Traumen eins zu eins sowohl in den körperlichen als auch in den seelischen Bereich eindringen und sich dort quasi wie eine Klette festhaken. Ich habe für mich im Laufe meines Lebens einen wunderbaren Weg entwickeln dürfen, wie man aus solchen Traumen herauskommt. Davon handelt das zweite Buch Schattenkind, Vergissmeinnicht. Und da geht es primär darum, dass man sich die Würde und das Selbstwertgefühl selbst wieder zurückgibt. Ich bin mal einem Priester begegnet, der hat mir mit 12 Jahren einen Satz gesagt, der mich eigentlich bis zum heutigen Tage immer wieder sehr beschäftigt. Jeder gibt den Wert sich selbst. Wenn ich schlecht über mich denke, werde ich ein schlechtes Leben führen. Wenn ich positiv über mich denke, werde ich ein positives Leben führen. Und ich bin seit vielen Jahren immer wieder in Sri Lanka oder im Europäischen Institut für angewandten Buddhismus, um mich dort der sogenannten Achtsamkeitspraxis zu widmen. Und in der Achtsamkeitspraxis geht es eigentlich nur darum, dass man den gegenwärtigen Moment wahrnimmt, ohne zu bewerten. Also selbst wenn negative Gefühle aufkommen, lassen Sie die zu, die sind da, die sind Teil von uns. Aber pusten Sie den Ballon nicht auf. Und durch diese Technik lernt man eben, Traumen zu transformieren in Lebensfreude, in Lebensweisheit, in Lebensglück. Und wie sich das Glück anfühlt, da würde ich jetzt hier das erste Kapitel vorlesen, Umzug ins Paradies. Das ist also direkt von dem katholischen Kinderheim, das von Franziskanernonnen geführt worden ist in Bayern, ins Pestalozzi-Kinderdorf in Wahlwies am Bodensee. Ich stelle mal das Mikro etwas weiter weg. Ich hoffe, Sie hören mich trotzdem so. Ein Riesenvorteil ist natürlich, dass meine komplette Kindheit in Jugendamtsakten festgehalten wurde. Ich habe also viele Kapitel, die ich hier jetzt dann lese, habe ich mit Originalzitaten aus den Jugendamtsakten unterlegt und das hört sich dann wie folgt an. Auszug aus den Jugendamtsakten vom 29.08. an das Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies. Kinder Clemens und Clara Heimkind, geboren am 7.9.1965. Wir danken vielmals für die Mitteilung bezüglich der Aufnahme der beiden Kinder Heimkind. Die Tante der Kinder hat nur Clara bei sich. Wir haben sie entsprechend verständigt und hoffen, dass sie Clara am 29.9. zu ihnen bringen wird. Clemens befindet sich auf einem Bauernhof, hier bei uns in der Nähe und wird dann zu ihnen überstellt werden. Da ich bis Ende September im Urlaub bin, wird ein Kollege von mir die Fahrt mit Clemens übernehmen. Die angeforderten Unterlagen werden bei der Überstellung noch mitgebracht. Mit freundlichen Grüßen, Riedlinger. Umzug ins Paradies. Endlich war es soweit. Aufbruch. Neuanfang. Den Tag der Abreise ins Pestalozzi-Kinderdorf hatte ich, der Zwölfjährige, seit dem Auszug aus St. Niemandsland herbeigesehnt. Schon bald würde ich meine Zwillingsschwester wiedersehen, die Sommerferien bei meiner Tante in der Schweiz verbracht hatte, während ich auf einem Bauernhof gewesen war. Mit einem Gefühl von Anspannung und Neugier packte ich am Tag der Abreise meine Koffer. Während des Packens versuchte ich mir vorzustellen, wie es wohl im Kinderdorf sein würde. All die vielen Kinder, die Familien, die neue Schule. Jochen, ebenfalls ein Heimkind, das die Ferien auf dem Bauernhof verbracht hatte, war schon lange zuvor vom Hof abgefahren. Und nun war ich an der Reihe. Weg von diesem Bauernhof, direkt ins Paradies. Das fühlte sich gut an, denn der bevorstehende Abschied von den Besitzern des Hofes, den Hofbauers, bedeutete für mich tatsächlich eine Erleichterung. Nicht ganz so groß wie die, die ich empfunden hatte, als ich St. Niemandsland verlassen hatte, aber deutlich spürbar. Den Hofbauers allerdings schien dieser Abschied zuzusetzen. Frau Hofbauer setzte sich, nachdem ich mich bettfertig gemacht hatte, an den Rand meines Bettes und sah mich schweigend an. Ich glaube, sie war sehr traurig, wie damals Schwester C., als sie in St. Niemandsland Abschied von mir nahm. Ich jedoch fühlte pure Vorfreude. »Wenn du möchtest, dann kannst du bei uns bleiben«, sagte sie, während sie mir in die Augen sah und mir mit ihren Händen durchs Haar strich. Dieses Angebot hatten mir die Hofbauers in den zurückliegenden Wochen mehrmals gemacht. Ich will aber Clara wiedersehen, weil ich sie so sehr vermisse, erwiderte ich. Da öffnete sich die Zimmertür und Herr Hofbauer trat ein. Schwerfällig, wie es seine Art war, bewegte er sich auf mein Bett zu, schnalzte in der für ihn typischen Art mit der Zunge und sagte, »Clemens, wenn du möchtest, kannst du bei uns bleiben.« »Der Bub will aber nicht«, sagte Frau Hofbauer mit trauriger Stimme, ehe ich reagieren konnte. Ich konnte es deutlich riechen. Herr Hofbauer war wieder einmal stark alkoholisiert. Sicherlich fängt er gleich wieder an zu weinen, dachte ich, wie er es oft tat, wenn er unter Alkoholeinfluss stand. Dann begann er tatsächlich bitterlich zu weinen wie ein kleines Kind. Das war mir peinlich. Nicht weil er weinte, sondern weil er wegen mir weinte. Das gab mir zu denken. Schwester C. war traurig gewesen und nun waren es auch Frau Hofbauer und Herr Hofbauer. Die Trauer vermochte ich nicht zurecht mit meiner Person in Verbindung zu bringen. Sie war mir fremd wie dieser Hof, auf dem ich die Sommermonate verbracht hatte. Gewiss, ich hatte in den zurückliegenden Monaten deutlich gespürt, dass mich die Hofbauers in ihr Herz geschlossen hatten. Ich mochte ihre Kinder, Laura und Erhard. Aber ich traute mich nicht auszusprechen, dass ich während der ganzen Ferienzeit immer dieses mulmige Gefühl in mir hatte, auch bei ihnen in der Fremde zu sein. Dieses Gefühl wurde auch durch die fremden Gerüche und die fremde Umgebung auf dem Land hervorgerufen. Und in der Tat, ich war bei den Hofbauers nicht heimisch geworden. Im Kinderdorf aber würde ich mich sehr wohl fühlen. Da spürte ich, obwohl ich nur einmal dort zu Besuch gewesen war. Auch mochte ich mich nicht mit der Rolle eines Pflegekindes auf dem Bauernhof identifizieren. Dazu war ich zu sehr Heimkind. Am schwersten aber wog, dass ich meine Zwillingsschwester Clara so sehr vermisste. Dieses innige Band, das mich mit Clara auch dann spürbar verband, wenn sie nicht in meiner Nähe war, war zu stark, als dass es jemand hätte trennen können. Während der Ferienzeit auf dem Bauernhof hatte ich oft gespürt, dass Clara an mich gedacht hatte. In diesen Momenten wehte dem Hauch eines Windes gleich frischer Atem in meine Seele. Auch von ihr, von mir, schien ein Strom der Sehnsucht zu ihr zu gehen. So berührten sich unsere Herzen. Ich spürte ihre Vorfreude auf unser Wiedersehen, auf unsere bevorstehende Kinderdorfzeit, die sich so sehr von den dunklen und kalten Mauern von St. Niemandsland unterscheiden sollte. All das war stärker als meine Gefühle zu den Hofbauers. Ich hatte Angst, dass sie meine Vorfreude auf meine Zwillingsschwester und das Kinderdorf nicht verstehen würden. Deshalb schwieg ich. Frau Hofbauer hatte inzwischen ihren volltrunkenen und heulenden Mann zu Bett gebracht. Ich ging hinüber in Lauras Zimmer. Auch sie war sehr traurig. Wir hatten oft miteinander gespielt und mit Jochen die Wälder und Wiesen durchstreift, hatten zusammen gelacht, als wir den Nachbarn Streiche spielten. All diese Erlebnisse verbanden mich mit ihr. Als ich bei Laura auf dem Bett saß, konnte auch ich meine Trauer über den Abschied von ihr nicht verbergen, obgleich ich fühlte, dass der bestehende Neuanfang Licht und Freude in mein Leben bringen würde. Laura konnte das verstehen und dieses Verstehen bestärkte mich in meinem Entschluss, endgültig Abschied von den Hofbauers zu nehmen. Am nächsten Morgen, es war ein Spätsommertag und wir saßen gerade beim Frühstück, hörte ich das Geräusch eines Autos. Ruckartig schob ich den Stuhl zurück, stürzte aus dem Haus und kam vor einem orangefarbenen VW-Käfer zum Stehen. Zwei Herren in Anzug und Krawatte stiegen aus dem Auto und fragten mich nach Frau Hofbauer. »Gell, ihr seid doch wegen mir gekommen, um mich abzuholen«, schoss es aus mir hervor. »Ja, wenn du der Clemens bist, dann sind wir wegen dir gekommen«, erwiderte einer der Herren mit einem aufgesetzten, amtlichen Lächeln. »Gell, und ihr bringt mich jetzt zu meiner Zwillingsschwester ins Kinderdorf«, fragte ich sicherheitshalber noch einmal nach. Der andere Herr nickte und blickte mich dabei verschmitzt an. Dann schob mich Frau Hofbauer zur Seite. Ich hatte sie nicht bemerkt. Nachdem sie einige Worte mit den Herren vom Stadtjugendamt Keppstadt gewechselt hatte, wuchtete schon einer der beiden meine 7 Sachen in den Kofferraum. Ich war gespannt wie ein Flitzebogen und sehr aufgeregt. Frau Hofbauer mahnte mich zur Ruhe, die Herren vom Jugendamt auch. Das Wissen, dass wir nicht zurück nach Marienburg, sondern in das Kinderdorf am Bodensee, also in die Nähe meines Vaters, ziehen würden, löste in mir eine unbeschreibliche Freude aus. In dem Augenblick, als ich mich von den Hofbauers verabschiedet hatte, geschah etwas Merkwürdiges. Ich musste plötzlich an Schwester C. denken. Es fühlte sich an, als würde ich in diesem Moment auch Abschied von Schwester C. nehmen, obwohl sie gar nicht da war. Es war ein Abschied der besonderen Art. Die völlig irrationale und mich immer wieder verwirrende Sehnsucht nach Schwester C., die mich während des Aufenthalts bei den Hofbauers oft überkommen hatte, wurde weniger und weniger. Von Augenblick zu Augenblick schien sie sich weiter von mir zu entfernen. Das Gesicht von Schwester C. verblasste, die Erinnerungen an Marienburg, all das konnte ich nun hinter mir lassen. Jetzt bin ich bereits im nächsten Kapitel Mutter Wegler oder der Engel, etwa 6 Monate im Pestalozzi Kinderdorf. Ich hatte also das große, oder wir, meine Zwillingsschwester und ich, hatten das große Pech, dass wir also auch im Kinderdorf innerhalb von 6 Monaten 3-mal die Familien wechseln mussten, bis ich schließlich bei der Familie Wegler landete. Und das war ein wahrer Engel. Sie lebt leider nicht mehr, ist vor 10 Jahren verstorben. Aber dort wurde etwas in mich hineingepflanzt, was sehr viel mit Heilung zu tun hat. Und ich bin mir heute ganz sicher, dass mein weiterer Lebensweg ohne die Bemühungen, also nicht nur der Mutter Wegler, sondern auch der vielen Pädagogen, anthroposophischen Pädagogen im Pestalozzi Kinderdorf, dass die mir ermöglicht haben, dass ich heute hier in Leipzig lesen darf, um mal ganz kurz zu sagen. Das nächste Kapitel heißt Mutter Wegler oder der Engel. Meine erste Pflegemutter, die mich in die Arme genommen hat. Bis heute verspüre ich stets Freude, wenn ich an Mutter Wegler denke. Sie war die erste Frau in meinem Leben, die selbstlos war und mit reinem Herzen zu geben verstand. Sie sorgte mit mütterlicher Hingabe für die Belange der ihr anvertrauten Pflegekinder. Sie hatte Mitgefühl und Verständnis und immer ein offenes Ohr, wenn ich in Not war. In ihrer Nähe fühlte ich mich geborgen und geliebt. Da durfte ich so sein, wie ich war. In ihrer Seele schien ein helles Licht. Sie war die Liebe selbst. Mutter Wegler war eine groß gewachsene Frau, der Erscheinung nach typisch norddeutsch. Ihr blondes Haar reichte über ihre Schultern. Ich habe sie oft beobachtet, wenn sie ihre Haare sanft über die Schultern strich, wenn sie ihr ins Gesicht gefallen waren. Ihre großen blauen Augen verrieten Tiefe. Ihr Blick war voller Anteilnahme und Klarheit. Ihre fülligen Lippen und die feine Nase, die ebenmäßige Stirn gaben ihrem Gesicht etwas Engelhaftes. Ich mochte sie von Anfang an. In einer der ersten Nächte in der Pflegefamilie Wegler wurde ich durch einen bösen Albtraum aus dem Schlaf gerissen. Zu dieser Zeit konnte ich oft nicht einordnen, wo ich aufwachte. Oft meinte ich, in meinem Stockbett in St. Niemandsland zu sein. In diesen Momenten schossen mir Gedanken durch den Kopf wie, du musst dich rüber zur Bubentoilette schleichen und das eingenässte Bettzeug trockenreiben. Auch verspürte ich eine tiefsitzende Angst, dass Schwester C. in Kürze das Licht anknipsen würde, um mich vor den anderen Buben zu demütigen und mich in die kalte Badewanne zu zwingen. Diese Aufwachphasen konnten bis zu einer Stunde lang dauern. Erst nach und nach realisierte ich, dass der Albtraum nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte. Im fahlen Laternenlicht, das von draußen in mein Zimmer fiel, erkannte ich schließlich, dass ich mich nicht im Schlafsaal der Bubengruppe von St. Niemandsland befand, sondern in meinem eigenen Zimmer bei der Pflegefamilie. Keine Schwester C., keine Demütigungen vor den Buben, keine bedrohliche Badewanne. Erst mit dieser vollständigen Erkenntnis verspürte ich Erleichterung. Ich war in Sicherheit. Mit 12 Jahren näste ich noch regelmäßig ein, meine Seele weinte im Stillen. So saß ich Augenblicke später am Rand meines Bettes und strich mit der Hand über das nasse Leintuch. Da ich erst kürzlich bei den Weglers eingezogen war, konnte ich noch nicht einschätzen, welche Konsequenzen dies haben würde. Obwohl Mutter und Vater Wegler mir vertrauenswürdig erschienen, überwog in diesen Momenten das Misstrauen, die Angst vor einer Wiederholung der zurückliegenden Ereignisse. Würden mich die Weglers auch kalt in der Badewanne abduschen, bis ich zu ersticken drohte? Würden sie die Pflegebrüder auf mich hetzen, die dann mit den Pantoffeln auf mich einschlugen? Musste ich auch hier 100-mal schreiben, ich darf nicht ins Bett machen? Fragen über Fragen, auf die ich keine Antwort hatte und die sich in ihrer eigentümlichen Schwere in meine Gedanken eingenistet hatten. Nachdem ich mich zurück in mein eingenästetes Bett gelegt hatte, warf ich den Kopf von einer Seite auf die andere. So wurde ich müder und müder, bis ich schließlich einschlief. Dann wurde ich, der Tag war bereits angebrochen, durch Stimmen aus dem Schlaf gerissen. Da die Zimmer der Pflegegeschwister nebeneinander lagen, wurde es morgens schlagartig laut. So schnell ich konnte, riss ich meine Bettdecke zur Seite, so wie es Schwester C. immer getan hatte. Dann machte ich einen Satz hinter den Kleiderschrank, der als Raumteiler diente, und wartete ab. Jemand öffnete die Zimmertür. Ich hielt vor Angst den Atem an. Da hörte ich Mutter Weglers Stimme. »Guten Morgen, Clemens!« Ich antwortete nicht. Wegen des eingenästen Bettes wäre ich am liebsten im Boden versunken. »Clemens, wo bist du denn?« fragte sie sanft. Bevor ich mich hervorwagen konnte, stand sie plötzlich vor mir. »Guten Morgen, Clemens! Was machst du denn hinter dem Kleiderschrank?« »Was hätte ich ihr antworten sollen?« Ich sah Mutter Wegler ratlos an. Ich glaube, sie spürte meine Angst, nahm meine Beschämung wahr. Liebevoll und ohne weitere Worte beugte sie sich zu mir hinab, ergriff meine Hände und zog mich an sich, so dass mich ihre Arme sanft umfingen. Ich fühlte mich in diesem Moment wie ein Aussätziger, wie ein Bettnässer. Und so jemanden nahm sie in die Arme. Diese Art von Zuwendung kannte ich nicht. Weder Schwester C. noch Mutter T. noch Mutter G. hatten mich je in die Arme genommen. Ich fühlte mich von Mutter Wegler zutiefst angenommen, als Clemens der Bettnässer, als schwer erziehbares Kind. Plötzlich brachen die Tränen aus mir hervor. Diese Art von Zuwendung, so dachte ich, habe ich nicht verdient. Sie war mir fremd. Ich fühlte mich wegen des Bettnässens auch bei den Weglers oft schuldig, hatte das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Mutter Wegler aber schwieg und streichelte behutsam mein Haar, während sie mich in den Armen hielt. Oft fühlte ich in diesen Momenten ihre bedingungslose, mütterliche Liebe, die meine Seele zutiefst berührte und Heilung ermöglichte. Dann fragte sie erneut, während sie mir in die Augen sah, »Warum versteckst du dich hinter dem Kleiderschrank?« Ich sah in die Augen eines Engels, konnte ihr aber nicht antworten. Ich fühlte mich wie ein mutiertes Wesen, das dem Schweigen seiner Seele verhaftet war. Hätte ich Mutter Wegler von den menschenverachteten Gewaltexzessen von St. Niemandsland erzählen sollen? Ich konnte es nicht, selbst wenn ich gewollt hätte. »Clemens, ich habe eine Überraschung für dich«, fuhr sie nun fort. Langsam führte sie mich zu meinem Bett und zog schweigsam das eingenäste Bettzeug ab. Ich durfte, nachdem Mutter Wegler die Wäsche in die Waschmaschine gelegt hatte, das Waschpulver einfüllen und den Startknopf drücken. Ich sah, wie das Wasser in die Wäschetrommel lief und sich mit dem Waschpulver vermengte. Sinnfragen des Lebens, wie etwa die Existenz Gottes unterhalten. In diesen Gesprächen, die ein Stück weit meine Geisteshaltung geprägt haben, ließ sie mich an der Tiefe ihrer Gedanken teilhaben. So lehrte sie mich, um nur ein Beispiel zu nennen, dass außerhalb des gewöhnlichen Denkraums des Menschen noch eine geistige, unsichtbare Welt existiere, die nur in der Stille des Herzens, als in der Innenschau, erfahren werden könne. Und nur im sich dann auftuenden universellen Raum entfalten sich wahrhaftige Liebe und Freiheit. In diesem Sinne war Mutter Wegler ein Kind der Liebe und der Freiheit. Bereits im fortgeschrittenen Alter hatte sie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht, lernte Querflöte zu spielen und malte wunderschöne Aquarellbilder. Die musischen Anlagen, die jeder Mensch in sich trägt, wurden durch unsere Pflegeeltern gefördert. Das dürfte erheblich zur Heilung von Claras und meinen seelischen Wunden beigetragen haben. Von Zeit zu Zeit sah ich Mutter Wegler weinen, etwa wenn sie sich von ihren Eltern, nahen Verwandten oder Freunden, die uns in regelmäßigen Abständen besuchten, verabschiedete. Dieser Abschieds- oder besser gesagt Trennungsschmerz verband mich mit ihr, zeigte er doch, dass sie empfindsam auf zwischenmenschliche Begegnungen reagierte. Sie war eine sensible Seele. Sie hatte ihren Vater als junges Mädchen in den Kriegswirren zu früh entbehren müssen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er in Russland gekämpft und die Qualen der Gefangenschaft überlebt. Auch das verband mich mit ihr, denn immer wenn es um das Thema Überleben ging, fühlte ich mich angesprochen. Das war mir vertraut wie mein Atem. Dieser Schmerz der frühen Vaterentbehrung, die Mutter Wegler als junges Mädchen erlebt hatte, trat vor allen Dingen in den Momenten des Abschieds zutage. Ihre Tränen berührten mich. Auch an ihre Auftritte als Erzengel Gabriel bei den Oberuferer Weihnachtsspielen erinnere ich mich gerne. Herr Wegler mimte den Teufel oder König Herodes. Die Weihnachtsspiele fanden in drei Akten statt. Das Paradeisspiel, das Christgeburtsspiel und das Dreikönigsspiel. Auf die Weihnachtsspiele, die eine tiefe Wirkung in meiner Seele hinterließen, freute ich mich lange im Voraus. Ich hatte zuvor noch nie Menschen auf der Bühne spielen sehen. Da gab es Könige, Hirten und das Jesuskind. Die Bühne befand sich im Speisesaal, im farbenprächtigen Bühnenlicht, und mit den echt wirkenden Requisiten tauchte ich bei der Betrachtung des Schauspiels in eine Welt erfüllender Bilder, Worte und Gesänge ein, die mich beseelten. All das unterschied sich so sehr von den morgendlichen öden und leblosen Andachten, vom Rosenkranzbeten und von den Sonntagsmessen, die ich von St. Niemandsland her kannte. Hier im Kinderdorf wurde uns die Kunst in ihrer vielfältigen Form nahegebracht. Auch lehrte man uns die Natur, den Tieren und den Menschen mit Achtsamkeit und Respekt zu begegnen. Diese Achtsamkeit und das Wohlwollen der Weglers uns Pflegekindern gegenüber zeigte sich auch in einem sich wöchentlich wiederholenden Ritual. Jeden Sonntagmorgen stand wie von Engelshand hingestellt für jedes Pflegekind ein Überraschungsteller vor der Zimmertür. Dieser war mit allerlei Leckerbissen bestückt, wie etwa Schokolade, Bonbons, Keksen und Obst. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich oft am Samstagabend in Vorfreude auf den Überraschungsteller so aufgeregt war, dass ich nicht einschlafen konnte. Diese liebevolle Zuwendung tat uns Kindern unendlich gut. Jener Morgen, an dem wir also vor der Waschmaschine standen und an dem Mutter Wegler mich liebevoll in die Arme schloss, wird mir ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Hierfür danke ich dir aus der Tiefe meines Herzens, Mutter Wegler. Also heute Abend um 20 Uhr, wenn Sie Lust auf mehr haben, im Mendelssohn-Bartholdy-Haus im Musiksalon. Da gehe ich dann etwas noch auch dann auf Fragen gerne ein. Jetzt bleibt leider keine Zeit mehr, aber vielen Dank fürs Zuhören und fürs Kommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.